Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Vortrag Geschlecht und demokratische Repräsentation unter dem Grundgesetz von Juniorprofessorin Jelena von Achenbach. Der Vortrag heute Abend findet im Rahmen der Vortrags- und Workshop-Reihe zur kritischen Rechtstheorie unter dem Titel Die Auflösung des liberalen Konsenses statt. Mein Name ist Carsten Schubert und ich organisiere die Reihe seit dem letzten Semester zusammen mit meinen KollegInnen von der Professur für politische Theorie, Philosophie und Ideengeschichte von Frau Professor Gisela Riescher. Frau Riescher und den KollegInnen, vor allen Dingen den studentischen MitarbeiterInnen, danke ich ganz herzlich für ihre Unterstützung. Und wir veranstalten die Reihe in Kooperation mit dem Colloquium Politicum hier in Freiburg, worüber wir uns sehr freuen und wofür ich mich ebenfalls herzlich bedanke, insbesondere bei Dr. Arndt Michael. Erstmal einleiten ein paar Worte zur Idee der Veranstaltungsreihe. Mit der Auflösung des liberalen Konsenses meinen wir vielfältige Krisenerscheinungen der Gegenwart, die sich in den 2010er Jahren enorm verstärkt haben. Weltweit gibt es einen Wandel zu autoritären politischen Systemen und im Westen verzeichnen Rechtspopulisten enorme Wahlerfolge. Besonders bedrohlich ist hierbei, dass die Kernidee des liberalen Konsenses, der demokratische Rechtsstaat, attackiert wird. Solche Attacken haben vielfältige Ausprägungen. Am deutlichsten sind sie bei Bestrebungen, rechtliche Kontrollen der Politik insgesamt einzuschränken, wie in Polen. Aber auch die Verschiebung der Normen des öffentlich Sagbaren, wodurch menschenverachtende Äußerungen zunehmend toleriert werden, gehören dazu, genauso wie die jüngsten Proteste gegen den öffentlichen Rundfunk. Die Rechten wollen die rechtlichen Limitierungen der Politik einreißen. Das lange stabil gewähnte Wechselwirkungsverhältnis von Politik und Recht wird dadurch zur Disposition gestellt. Und deshalb befragen wir dieses Verhältnis von Recht und Politik in unserer Reihe neu, und zwar aus der Perspektive der kritischen Rechtstheorie. Und das, meine Damen und Herren, ist theoretisch und politisch von höchster Relevanz. Und zwar, weil die kritische, linke, radikale Rechtstheorie und Kritik selbst dem Recht gegenüber sehr skeptisch eingestellt ist. Das Recht wird hier kritisiert, weil es Herrschaft und kapitalistische Ausbeutung stabilisiert und legitimiert und weil es Kategorien und Identitäten festschreibt und Individuen so repressiv normiert. Kurz, das Recht schränke Politik ein und verhindere dadurch politischen Fortschritt und gesellschaftliche Emanzipation. Das ist, stark komprimiert, die herrschende Meinung in der linken Rechtskritik. Doch vor dem Hintergrund der tatsächlichen Bedrohung des Rechts durch die Rechten muss sich die kritische Rechtstheorie heute neu die Frage stellen, wie man schon erreichte Emanzipation durch das Recht absichern und emanzipative Politik durch das Recht stärken kann. Das also machen wir hier. Um uns nun in dieser Problemlage weiterzuhelfen, hätten wir uns niemanden besseren vorstellen können als Jelena von Achenbach. Sie wird von der Parität im Wahlrecht berichten und kombiniert dabei theoretische Überlegungen mit einem Lagebericht aus dem politisch-rechtlichen Gefecht, das sie gerade als Prozessbevollmächtigte bezüglich des brandenburgischen Wahlgesetzes führt. Für die Überlegungen zur kritischen Rechtstheorie ist die geschlechtliche Parität im Wahlrecht besonders spannend, denn man hat es hier mit recht traditionellen Quotenregelungen zu tun, die aus Sicht der zeitgenössischen Gesellschaftskritik fast ein wenig anachronistisch wirken können. Die gerade geschilderten Bedenken der kritischen Rechtstheorie gegenüber dem Recht scheinen hier zuzutreffen. Die Kategorisierung in Mann, Frau normiert, verfestigt die Zweigeschlechtlichkeit und blendet oft gewichtigere Privilegienstrukturen wie Klasse und Rasse aus. Aber gerade deshalb ist der Fall so gut geeignet, um die Annahme zu testen, die unsere Reihe zugrunde liegt. Dass wir rechtliche Normierung für emanzipative Politik brauchen und dass man die Ambivalenzen, die damit einhergehen, nicht verhindern kann, sie aber mehr oder weniger gut durch reflexiv-kritische Regelungen und Prozesse verarbeiten kann. Kurz, die kritische Rechtstheorie soll keine generelle Kritik des Rechts sein, die beispielsweise über dessen Überwindung nachdenkt, sondern sie soll das Verhältnis von Recht und Politik kritisch reflektieren und dabei auch Möglichkeiten der Emanzipation durch Recht und nicht nur durch Politik ausloten. Nun ist Jelena von Achenbach nicht nur wegen ihres Themas prädestiniert, uns bei diesen Überlegungen weiterzuhelfen, sondern auch wegen ihrer beeindruckenden wissenschaftlichen Leistung. Sie ist seit 2016 Juniorprofessorin für öffentliches Recht in Gießen und forscht unter anderem zum deutschen und europäischen Verfassungsrecht und zu den Grundlagen des öffentlichen Rechts. Für ihre 2014 veröffentlichte Dissertation Demokratische Gesetzgebung in der Europäischen Union, Theorie und Praxis der dualen Legitimationsstruktur europäischer Hoheitsgewalt erhielt sie den Wissenschaftspreis des Bundestags. Weiterer ihrer renommierten Stationen sind die HU Berlin, das Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg und als Gastprofessorin die University of Wisconsin-Madison. Nun ist unsere Reihe eine Vortrags- und Workshop-Reihe. Wer nach dieser beeindruckenden Vorstellung spontan noch Lust bekommen hat, bei dem Workshop morgen dabei zu sein, sei dazu noch herzlich eingeladen. Wir diskutieren morgen von 9 bis 12 den aktuellen Fall des Brandenburger Wahlgesetzes. Die Workshops sind immer ein wunderbares Format, weil nämlich genau in solchen intensiven Diskussionen von Texten im Werden und in diesem Fall von Fällen, von juristischen Fällen, wissenschaftlicher und politischer Fortschritt stattfindet. Sprechen Sie mich also gerne nach dem Vortrag für Details an. Es liegt auch in der Sache einer Veranstaltungsreihe, dass es weitergeht, und zwar mit einer weiteren exzellenten Referentin. Professor Elisabeth Holzleitner spricht zum Thema Krisen des liberalen Rechtsstaats zur Frage nach der Furcht, und zwar am Montag, dem 27.01.2020, 18 Uhr CT im Haus zur Lieben Hand, Löwenstraße 16. Alle Infos auch auf rechtstheorie.carstenschubert.net. Jetzt freue ich mich sehr auf den Vortrag heute. Ganz vielen Dank nochmal, Jelena, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt auf den Abend wie ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vortrag. Vielen Dank. Bevor es losgeht, jetzt noch eine kleine technische Anmerkung. Leider gab es während des Vortrags technische Probleme mit dem Hauptaufnahmegerät. Deshalb fehlt in der folgenden Aufnahme ein sehr kleines Stück vom Anfang und die Audioqualität ist ein wenig eingeschränkt. Meine Anmoderation am Abend ist diesem technischen Problem auch zum Opfer gefallen, weshalb ich sie nachträglich basierend auf meinen Notizen neu eingesprochen habe. Und jetzt geht's los. Ich wünsche Ihnen nochmal viel Anregung beim Vortrag. Dankeschön.
Es interessiert die Politik, aber es interessiert auch die politische Theorie, die Politikwissenschaften, und es ist im Grunde ein Schnittstellenthema, das eben interdisziplinäres Arbeiten geradezu erfordert und einen dazu einlädt, in eine Diskussion mit allen beteiligten Wissenschaften des Politischen zu treten. Fangen wir an mit einem Problembefund, mit einer Problembeschreibung. Ich habe hier eine Darstellung der Frauenanteile in den deutschen Parlamenten, vor allen Dingen natürlich Landesparlamente mit einer relativ breiten Bandbreite von niedrigeren oder sehr niedrigen Frauenanteilen. Es gibt kein deutsches Parlament, das die Parität erreicht, Parität im Sinne von Gleichvertretung von Männern und Frauen in den Parlamenten. Baden-Württemberg muss man jetzt Ihnen hier vorhalten, auch wenn Sie nicht alle schuld daran sind, liegt ziemlich schlecht da, muss man sagen. Also 26,6% Frauenanteil im Landtag, das bedeutet, dass über 70% Männeranteil im Landtag der Fall ist, und das bedeutet eben, dass die Vertretungsverhältnisse über 40 Prozentpunkte auseinanderliegen. Und diese Zahlen muss man sich im Jahrhundert nach der Geburt, nach der Einführung des Frauenwahlrechts eben auch vor Augen halten. Sie sehen auch den Bundestag hier mit einer auch nicht sehr viel besseren Zahl, 30%. Das sind keine Zahlen, die glücklich machen. Und das sind Zahlen, die eben in diesem 100. Jahr Frauenwahlrecht zu einer Diskussion geführt haben. Als Problem, als politisches Krisenphänomen, das Teil der politischen Krise auch der demokratischen Repräsentation ist, von der Carsten schon gesprochen hat. Diese Frauenanteile, diese niedrigen Anteile von Frauen in den Parlamenten, die die sind kein zufälliges Phänomen. Es gibt auch keine wechselnden Verhältnisse. Also das ist jetzt nicht nur ein Ausschnitt und wenn Sie in andere Jahre schauen, sieht es ganz anders aus. Das ist ein verfestigtes, statisches, relativ statisches Phänomen, das sich seit 1949 durchzieht. Es gibt zwar bestimmte positive Entwicklungen seit 1949, weil die Ausgangslage auch wirklich nochmal deutlich schlechter war. Im Bundestag waren es um die 10% Frauen. Das hat sich jetzt peu à peu verbessert, aber es ist zuletzt auch wieder zu beobachten, dass Rückschritte eintreten. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass Parteien, die nicht besonders an Gleichberechtigung orientiert sind, nennen wir das Kind beim Namen, dass die AfD in die Parlamente eingezogen ist, das drückt den Frauenanteil. Es gibt auch positive Beispiele, wo vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren der Frauenanteil relativ sprunghaft gestiegen ist. Das liegt daran, dass die Grünen und die Linken in ihren Parteien parteiinterne Quoten eingeführt haben für die Aufstellung von Frauen auf den Wahllisten als Kandidatin. Und das hat sozusagen zu einem relativen Anwachsen der Frauen, des Frauenanteils in den Parlamenten geführt. Also das ist der Problembefund und das ist die Ausgangslage für die wissenschaftlichen Fragen, für die auch normativen Fragen, die ich mit Ihnen diskutieren und besprechen möchte. Da ist zum einen die demokratietheoretische Frage danach, was eigentlich diese ungleichen Geschlechterverhältnisse in den Parlamenten für die demokratische Qualität der politischen, der parlamentarischen Repräsentation bedeuten. Das ist die eine normative Frage. Die andere normative Frage, die damit sozusagen spiegelbildlich verbunden ist, was sind denn eigentlich die normativen Grundlagen der Forderung danach, mehr Frauen in die Parlamente zu bringen? Was sind eigentlich die Gründe, die tragenden Gründe, die rechtfertigenden Gründe für die Forderung nach Parität und auch nach Paritätsgesetzgebung? Denn es stellt sich rechtlich die Frage, ob Parteien durchgesetzt durch verpflichtendes Recht verpflichtet werden sollen, gleich viele Frauen wie Männer als Wahlkandidaten für Parlamentswahlen aufzustellen. Und das ist eben auch diese Scharnierfunktion oder diese Scharnierstellung des Problems der Parität zwischen normativer Demokratietheorie und verfassungsrechtlichen und sehr rechtlichen Fragen. Denn verfassungsrechtlich stellt sich die Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Paritätsgesetzgebung, was die Frage stellt sich, was sind die verfassungsrechtlichen Maßstäbe und Anforderungen an die Gesetzgebung im Wahlrecht, kann sie diese Vorgabe der Parität machen? Und wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, und auch das möchte ich in dem Vortrag tun, stellt sich die Frage, was sind eigentlich die Möglichkeiten der Gestaltung und der Fabrikation, wenn man so will, der demokratischen Repräsentation durch das Recht, was ist eben diese Funktion des Rechts, um parlamentarische Repräsentation herzustellen. Damit verbunden ist zu diskutieren, was eigentlich die legitimen Spielräume für Demokratiepolitik, für Gestaltung der demokratischen Repräsentation mit den Mitteln des Rechts, insbesondere des Wahlrechts, sind. Der Vortrag ist ungefähr so strukturiert. Ich werde zunächst in der Tat etwas zu diesem Verhältnis zwischen Recht und demokratischer Repräsentation sagen. Was ist eigentlich, wie hängen eigentlich Recht und demokratische Repräsentation zusammen? Was ist die Funktion und Bedeutung des Rechts, insbesondere des Wahlrechts, für die demokratische Repräsentation? In einem nächsten Schritt werde ich die verfassungsrechtlichen Grundlagen der demokratischen Wahl kurz rekapitulieren. Da geht es also um die Demokratieprinzipien, um die Prinzipien des Wahlrechts, die im Grundgesetz verankert sind und die dann auch die Wahlgesetzgebung anleiten. Im dritten Schritt kommt sozusagen die Anwendung auf die Paritätsgesetzgebung, kommt die Frage, wie denn jetzt eigentlich verfassungsrechtlich und auch demokratietheoretisch Fragen der Parität im Wahlrecht zu bewerten und zu gestalten sind. Und dann, um abschließend nochmal einen Schritt zurücktreten, stellt sich nochmal diese Frage, die Carsten auch angesprochen hat, nämlich die nach der einerseits möglichen kritischen, emanzipatorischen Bedeutung des Rechts, hier insbesondere des Verfassungsrechts, und oder andererseits sozusagen der Befund, dass vielleicht das Recht in diesem Bereich, das Verfassungsrecht, auch bestimmte affirmative, den Status quo legitimierende Aspekte hat. Da geht es um die Frage, ob eigentlich das Verfassungsrecht, wie sich das Verfassungsrecht dazu verhält, dass demokratische Repräsentation immer auch von Momenten der Exklusion, des Ausschlusses, der Verfestigung von Machtverhältnissen geprägt ist, wie eigentlich das Recht und die demokratischen Geltungsansprüche, insbesondere des Verfassungsrechts, da gegenüber zur Geltung zu bringen sind. Jetzt kommt ein kleiner Sprung. Wir springen nach Großbritannien, um die Frage mal auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich die Funktion des Rechts für die demokratische Repräsentation. Wir sehen hier eine Abbildung des Wahlergebnisses der letzten Wahlen. Da haben die Konservativen, und zwar notabene im Mehrheitswahlrecht, die absolute Mehrheit errungen mit 365 Sitzen. Und haben damit jetzt auch die Mehrheit gehabt, endlich, um den Brexit zu verabschieden, ohne without further ado. Ja? Wenn wir jetzt kurz springen, dann habe ich hier mal skizziert, wie die Wahlen in Großbritannien ausgegangen wären, wenn Verhältniswahlrecht angewandt worden wäre. Das ist eine politische Forderung, die in Großbritannien sogar durchaus von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen gestellt wird, die aber natürlich nicht wirklich realistisch ist. Im Verhältniswahlrecht hätten von den 650 Sitzen im Westminster-Parlament tatsächlich mindestens 326 Sitze für Remain gestanden. Und die Konservativen hätten erstaunliche 288 Sitze nur gehabt, im Vergleich zu den 365 Sitzen, die sie unter dem Mehrheitswahlrecht eingebaut haben. Was sieht man daran? Man sieht daran, dass das Recht, dass das Wahlrecht, das anwendbare Wahlrecht, die demokratische Repräsentation überhaupt erst zustande bringt und damit auch die politischen Ergebnisse ganz entscheidend formt. Wenn man es demokratietheoretisch formuliert, kann man sagen, diese Art von Repräsentation hat keine Abbildfunktion. Sie bildet nicht einen außerhalb des Rechts bestehenden vorfindlichen demokratischen Willen ab, sondern konstruiert ihn erst. Und zwar durch die anwendbaren Wahlprinzipien, durch das anwendbare Recht. Das Wahlrecht ist mit anderen Worten ein Mittel der Fabrikation der demokratischen Repräsentation und des demokratischen Willens. Und es gibt gar keinen Maßstab zu sagen, was denn jetzt eigentlich der wahre demokratische Wille ist, wenn man sich einmal das Ergebnis hier im Mehrheitswahlrecht und einmal im Verhältniswahlrecht vergleicht. Was ist jetzt der wahre demokratische Wille? Die Briten bestehen darauf, dass das Mehrheitswahlrecht das urdemokratische Wahlrecht ist. Das ist ja auch in den USA so angewandt. Es ist auch das ältere Repräsentationsprinzip im Parlamentarismus. Und insofern kann man gar nicht einen absoluten Maßstab der demokratischen Repräsentation hier anbringen, sondern demokratische Repräsentation ist ein rechtliches Artefakt. Ja? Also sie ist etwas, was nicht vorfindlich ist, sondern durch das Recht geprägt, gestaltet und organisiert wird. In der Demokratietheorie, in der Staatstheorie ist damit der Begriff, ist damit so direkt Demokratietheorie Hans Kelsen stark verbunden. Es ist eine positivistische Demokratietheorie, die eben die Funktion des Rechts bei der Ermöglichung von gleicher und freier politischer Herrschaft betont. Wenn wir diese Grundannahme akzeptieren, dass demokratische Repräsentation immer durch Recht geprägt ist, und nie etwas ist, was man irgendwie optimieren kann als Annäherung an den vorfindlichen, existierenden, außerrechtlich existierenden demokratischen Willen, dann rückt die Bedeutung des Wahlrechts nochmal viel stärker in den Fokus. Und deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen die verfassungsrechtlichen Grundsätze der demokratischen Wahl ein bisschen beleuchten, wie sie im Grundgesetz verankert sind. Und die Grundlage des deutschen, bundesdeutschen Wahlrechts sind, auch für die Wahlrechte, für die Wahlgesetze der Länder, hat das maßstäbliche Bedeutung. Die Grundsätze der demokratischen Wahl, die der die der Repräsentationsfunktion durch den Bundestag zugrunde liegen, sind hauptsächlich die Allgemeinheit, die Unmittelbarkeit, die Freiheit und die Gleichheit. Die geheime Wahl lässt sich dann auch unter die Freiheit fassen. Und ich möchte nur ganz kurz sozusagen skizzieren, was die verschiedenen Grundsätze umfassen. Die Allgemeinheit ist der Zugang zum Wahlrecht durch alle Bürgerinnen und Bürger, und die Freiheit wird dementsprechend als unbeeinflusst, als Freiheit von der Beeinflussung insbesondere durch den Staat gesehen. Die Gleichheit ist wiederum etwas, was sich gar nicht so abstrakt bestimmen lässt, sondern was eben erst durch das Wahlrecht gewährleistet und ausgestaltet wird. Das sieht man eben auch an der Gegenüberstellung von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Wie Sie wissen, haben wir in Deutschland ein gemischtes System. Wir haben so ein synkretistisches System, wo wir sowohl einen Mehrheitswahlrechtsaspekt wie auch einen Verhältniswahlrechtsaspekt haben. Und das findet sich überhaupt nicht geregelt im Grundgesetz. Das Grundgesetz hat kein einheitliches Repräsentationsprinzip, sondern überlässt das, und das ist jetzt hier in Absatz 3 geregelt, überlässt das Leere des Wahlrechts dem Gesetzgeber. Das Grundgesetz bestimmt die Wahlrechtsgrundsätze nur in sehr allgemeiner Form. Es legt das Wahlrechtssystem nicht fest. Und viele Aspekte, die uns als sozusagen Kerngehalt des deutschen Wahlrechts vorkommen, die föderale Prägung, das Wählen in Landeslisten, auch die 5%-Hürde, von der man immer wieder liest, die sei im Grundgesetz verankert, ist dies keinesfalls, sondern ist eben auch eine Konkretisierungsregelung des Wahlrechts durch den Gesetzgeber. Die Wahlrechtsgrundsätze sind ausfüllungs- und operationalisierungsbedürftig durch das Gesetz. Und wer macht das Gesetz? Die demokratische Mehrheit, die parlamentarische Mehrheit. Und das ist natürlich auch ein ambivalentes Moment im Wahlrecht, denn einerseits ist das der demokratischen Gestaltung zugänglich, das Wahlrecht. Das bedeutet auch, es ist auch emanzipatorischen Anliegen offen, wenn sie denn eine politische Mehrheit hinter sich bringen. Andererseits ist das Wahlrecht aber auch ein beliebtes Ziel von populistischen, autokratischen oder autoritären Mehrheiten. Das sieht man auch in Polen und Ungarn, dass man immer, sagen wir mal, populistisch-autokratischen Regierungen zustande kommen, sie das Wahlrecht als eines der ersten Rechtsbereiche adressieren, um ihre Mehrheiten zu verfestigen, zu perpetuieren, sich Mehrheitsvorteile zu verschaffen. Das ist einer der Bereiche, der neben den Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit auch sehr verwundbar ist, aufgrund dieser demokratischen Gestaltung durch das Gesetz gegenüber dieser Art von Machtausübung, Verfestigung von Machtstrukturen, auch von nicht so demokratisch gesinnten Mehrheiten. Demokratische Wahl und demokratische Repräsentation sind, das ist jetzt nochmal die Rekapitulation dieses Gedankens, sind ein erst durch Recht ermögliches Verfahren der Willensbildung. Und das zeigt sich im Wahlrecht und im Wahlrecht an ganz vielen Aspekten. Das Wahlgesetz oder die Wahlordnung in Deutschland, und das gilt sowohl für die Bundes- wie auch für die Landesebene, regelt den Zeitpunkt der Wahl. Es regelt die Gestaltung des Wahlzettels, das Verfahren der Stimmabgabe, die Auszählung der Stimmen, die gesetzlichen Anforderungen an die Kandidatenaufstellung, die Berechnung von Stimmen oder die Umsetzung von Stimmen in die Sitzverteilung. All diese Aspekte der Organisation sind Verwirklichungsbedingungen letztlich der politischen Gleichheit und der gleichen politischen Freiheit, weil erst diese rechtliche Organisation, Standardisierung, zeitliche Synchronisierung des Handelns der Bürgerinnen und Bürger in der Form eben eines Wahltags mit bestimmten Wahlhandlungen, die in bestimmten ritualisierten und rechtlich strukturierten Formen vorzunehmen sind, erst diese rechtliche Organisation ermöglicht, dass man aus dem Handeln der Bürger, das irgendwie orchestriert werden muss, einen Volkswillen auslesen und dieses Handeln als Ausdruck des Volkswillens verstehen kann. alle wählen zum gleichen Zeitpunkt mit derselben Anzahl von Stimmen aus demselben Typus von Stimmzetteln aus denselben Alternativen, und das macht die Wahlberechtigten erst zu gleichen. Das bedeutet auch, dass das Wahlrecht nicht nur irgendwie technische Fragen regelt, sondern es ist eben der zentrale Ort oder das zentrale Instrument zur Gestaltung der Demokratie und der demokratischen Repräsentation. Darin zeigen sich die Wahlgrundsätze in einer Scharnierfunktion. Sie stehen einerseits für demokratische Ideale der gleichen politischen Freiheit, der demokratischen Repräsentation, der Offenheit des politischen Prozesses, der Volkssouveränität, aber sie sind sozusagen auch das Drehmoment zur rechtlichen, sehr detaillierten rechtlichen Organisation der kollektiven politischen Willensbildung. Und das ist letztlich auch die Grundlage dafür zu verstehen, was eigentlich jetzt die Frage der Parität oder der Geschlechtlichkeit in Bezug auf die demokratische Repräsentation ist. Was bedeutet Parität im Wahlrecht? Parität ist auch so ein allgemeines Schlagwort geworden, das gar nicht immer ganz klar ist, welche Regelungstechniken eigentlich damit verbunden sind. Das in Deutschland bislang zentrale Modell basiert darauf, dass gesetzliche Regelungen eben dazu verpflichten, dass die Parteien ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern bei den Wahlvorschlägen beachten. Und zwar wird das gewährleistet durch prozedurale Anforderungen bei der Aufstellung der Kandidaten und Kandidatinnen durch die Parteien auf ihren Wahlversammlungen. Und das funktioniert wie folgt: Es werden zwei Listen gebildet. Auf der einen Liste werden die Frauen nominiert, auf der anderen die Männer. Und diese werden sozusagen je für sich in der Reihenfolge bestimmt. Und dann werden diese beiden Listen in so einem Reißverschlussverfahren verschränkt. Die Partei kann selber bestimmen, ob jetzt der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Da kann man also sozusagen entweder so anfangen oder so. Und dadurch kommt es dann eben zu einer abwechselnden Besetzung der Wahllisten mit Männern und Frauen, sodass gewährleistet ist, dass eben nicht etwa alle Frauen auf den vorderen Plätzen oder alle Männer auf den vorderen Plätzen und dann das jeweils andere Geschlecht auf den schlechteren, nicht so erfolgsversprechenden Plätzen ist. Kassner hat darauf hingewiesen, das ist nicht ganz unkritisch aus der Perspektive moderner Gender-Theorie. Ja? Wir haben eine Unterscheidung, die gemacht wird, einfach zwischen Männern und Frauen. Und das ist ja gerade auch Teil des Problems, dass eben damit vielleicht Stereotype verfestigt werden, dass man diese Unterscheidung wiederholend vertieft und damit vielleicht auch das Problem eigentlich verfestigt. Trotzdem hat sich in der Frauenpolitik oder in der emanzipatorischen Politik in Deutschland irgendwann diese Forderung durchgesetzt nach Parität. Und zwar nach diesem expliziten Anknüpfen des Wahlrechts an die Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Und zwar eben ausgehend von dem Befund, dass die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ein soziales Faktum ist, dass das Wahlrecht und die politische Repräsentation und damit ja den Zugang zur Macht so strukturell prägt. Wir sehen eben diese Zahlen, in denen Frauen so viel schlechter vertreten sind in den Parlamenten, in denen letztlich Männer seit Gründung der Bundesrepublik die politische Dominanz innehaben. Selbst wenn wir heute eine Kanzlerin haben und selbst wenn wir Ministerpräsidentin haben und selbst wenn wir in vielen politischen Funktionen mittlerweile Frauen in gleichberechtigter Funktion eben haben, bleibt doch die parlamentarische Repräsentation eben sehr gegendert, also sehr von Macht, auch von geschlechtlichen Machtverhältnissen offensichtlich durchzogen. Deswegen hat sich letztlich diese politische Forderung auch so kristallisiert. Ein weiteres damit verbundenes Problem ist natürlich, was ist mit Personen, die sich nicht dem männlichen und dem weiblichen oder dem weiblichen Geschlecht zuordnen? Was ist mit Personen, die zwischen diese Kategorien fallen? Ich will jetzt hier nicht in die Details gehen, sowohl in Brandenburg wie auch in Thüringen, das zweite Bundesland geworden ist mit einer Paritätsgesetzgebung und haben dafür Regelungstechniken entwickelt. Das ist nicht ganz unproblematisch, aber es gibt jedenfalls ein Bewusstsein für dieses Problem, dass auch Raum geschaffen werden muss für Identitäten, die sich nicht in dieses binäre System einordnen lassen. Und das ist sozusagen jetzt auch Teil des Experimentalismus, der in diesem Bereich stattfindet, herauszufinden, wie geht man mit der Vielzahl von Identitätsansprüchen an diesem Punkt um. Da kann ich gerne auch in der Diskussion noch einiges dazu sagen. Was ist jetzt aus rechtlicher Sicht die Grundannahme der Parität oder das Regelungsprinzip der Parität? Paritätsvorgaben, das ist das Grundprinzip, haben für Männer und Frauen strikt und formal die gleichen Regelungsfolgen. Gleichheit, Wahlrechtsgleichheit und insgesamt Gleichheit sind ja zentrale Prinzipien der Demokratie und auch des Grundgesetzes. Und deswegen ist das ein ganz auch zentraler Gesichtspunkt hier dieses Modells der Parität im Wahlrecht, dass Parität im Wahlrecht bedeutet, für Männer wie für Frauen, dass sie jeweils nur abwechselnd kandidieren können, beziehungsweise in anderen Worten dann, wenn komplementär immer auch ein Kandidat, eine Kandidatin des anderen Geschlechts aufgestellt wird. Trotzdem wird in der rechtlichen und politischen Diskussion immer wieder vorgebracht, dass Parität gegen die Gleichheit verstößt. Es ist so, dass die Parität sich für Männer und Frauen unterschiedlich auswirkt. Ja? Wenn Frauen bisher 70% der Mandate erhalten und zu 70% auf den Wahllisten vertreten sind, dann bedeutet Parität natürlich, dass sie weniger Zugang zur Kandidatur und weniger Zugang zum Mandat haben, weil sie nur noch einen Anspruch auf 50% der Kandidaturen haben. Das ist sozusagen eine faktische Auswirkung, die erstmal die Handlungsmöglichkeiten und den Zugang zur politischen Macht von Männern beschränkt. Da muss man nicht drum herumreden. Zugleich existiert aber natürlich auf der anderen Seite ein Gewinn an Zugang. Frauen erhalten einen umfangreicheren Zugang zum politischen Mandat, zur Kandidatur. Deswegen haben wir also aufgrund verschiedener tatsächlicher Ausgangslagen auch unterschiedliche Auswirkungen dieser Regelung, unterschiedliche tatsächliche Auswirkungen. Meines Erachtens sind diese unterschiedlichen tatsächlichen Auswirkungen aber nicht das rechtliche, führen nicht zur Unzulässigkeit wegen rechtlicher Ungleichbehandlung, denn diese Verschiebung der Chancen, diese sozusagen Zugangserweiterung auf der anderen Seite und die Zugangsverkürzung auf der anderen Seite führt ja dazu, dass die Chancen von Männern und Frauen auf eine Kandidatur einander angeglichen werden. Es geht also darum, dass Paritätsregelungen auf der einen Seite Privilegien abbauen, auf der anderen Seite den gleichen Zugang eröffnen, was zwingend miteinander einhergeht. Ja. Deswegen haben wir also zwar unterschiedliche tatsächliche Auswirkungen, aber strikte und formale Gleichbehandlung von Männern und Frauen und ein Abbau von Privilegien, eine Angleichung von Chancen, die ohne eine rechtliche Bevorzugung von Frauen funktioniert, weil eben die gesetzlichen Anforderungen dieses alternierenden Kandidatur für Männer wie für Frauen gleichzeitig gilt. Ein zweites rechtliches und auch normatives, eine normative Frage stellt sich mit der Freiheit der Wahl. Vielfach wird auch vorgebracht, dass die Freiheit der Wahl eingeschränkt sei, weil Wählerinnen und Wähler ja dann nur noch von paritätischen Wahllisten wählen können. Meines Erachtens müssen wir da nochmal einen Schritt zurücktreten und uns erinnern, was eigentlich die Bedeutung des Rechts bei der Konstruktion der demokratischen Repräsentation ist. Das Recht konstruiert demokratische Repräsentation und tut dies auch, indem es insbesondere Regelungen an die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten durch die Parteien macht. Es gibt, das sind jetzt rechtliche Detailfragen, es gibt auch rechtlich verpflichtende Regelungen dazu, wie das wie das Aufstellungsverfahren innerhalb der Parteien funktioniert, etwa wer wie viel reden darf und dass in der innerparteilichen Kandidatenkür auch demokratische Grundsätze berücksichtigt werden müssen. Das heißt, man hat auch zum Beispiel wegen der Festlegung auf starre Listen in Deutschland, man kann ja nur bei dem Verhältniswahlrecht ein Kreuz für die Liste machen, man kann nicht sagen, ich möchte die Kandidatinnen und Kandidaten aber in einer anderen Reihenfolge wählen oder ich möchte von dieser Liste Kandidaten X und von der anderen Kandidatin Y wählen. Wir haben also immer letztlich eine Festlegung der Wählerinnen und Wähler auf die Wahlkandidatinnen und Wahlkandidaten, die nach den rechtlichen Regelungen zugelassen worden sind zur Wahl. Das heißt, die Wahl ist immer beschränkt auf die Listen und Kandidaten, die nach den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt wurden. Das ist keine Besonderheit der Paritätsgesetzgebung. Das gilt allgemein im Wahlrecht, dass man nicht einfach jemanden auf den Zettel schreiben kann, jedenfalls nach deutschem Wahlrecht, den man jetzt gerne wählen möchte. Der nächste Punkt ist die normative Frage, nämlich wie legitimiert sich eigentlich die Forderung nach Parität und Paritätsgesetzgebung? Als Verfassungsrechtlerin, als Juristin gucke ich natürlich erstmal in mein Grundgesetz und finde da eine Regelung mit einem emanzipatorischen Anspruch. Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist erstmal eine kontrafaktische Aussage gewesen 1949. Männer und Frauen waren nicht gleichberechtigt. Das Familienrecht sah zum Beispiel das letzte Entscheidungswort des Ehegatten auch über die Frage der Arbeitstätigkeit der Ehefrau zu und so weiter und so fort. Das ist aber ein kontrafaktischer Anspruch, der sich eben auch darauf richtet, dass die Emanzipation in der Praxis erst zu erreichen ist, dass sie ein Versprechen ist, dass es Schritt für Schritt eingelöst werden muss. Ein zweiter Satz ist später eingefügt worden, erst 1994 nach der Wiedervereinigung. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Es geht also nicht nur darum, dass die gesetzlichen Regelungen geschlechterneutral sein müssen, dass sie nicht ein Geschlecht mit Privilegien gegenüber dem anderen Geschlecht ausstatten dürfen sollen, sondern es geht auch um die tatsächliche Gleichberechtigung als Gesellschaftsorganisation, als Frage der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Organisation der Gesellschaft. Diese Regelung ist letztlich auch ein Grund für den Gesetzgeber, um Maßnahmen zu treffen, die etwa im Arbeitsrecht oder im Sozialrecht, im Steuerrecht darauf hinwirken sollen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Aber sie kann eben auch zur Reform oder zur Einlösung von Gleichheitsversprechen im Wahlrecht geltend gemacht werden, wenn wir denn davon ausgehen müssen, dass im Wahlrecht in Zugang zum politischen Mandat oder in der Ausgestaltung der demokratischen Repräsentation, dass da Probleme der fehlenden der Gleichberechtigung bestehen, dass die tatsächliche Gleichberechtigung darin noch nicht verwirklicht ist. Und das wirft eben diese normative Frage auf, inwiefern eigentlich die ungleiche Repräsentation von Männern und Frauen in den Parlamenten ein demokratisches Problem ist. Man kann das einmal als Problem der Chancengleichheit im Zugang zum Mandat sehen. Ausweislich der Geschlechterverhältnisse in den Parlamenten haben Frauen offensichtlich nicht den gleichen Zugang zum Mandat, zum Status der Abgeordneten wie Männer. Also da besteht ein Unterschied in dem Zugang zur politischen Macht. Und man kann jetzt letztlich das Argument machen, dass demokratische Wahlen nur dann chancengleich sind, wenn sie tatsächlich auch Männern und Frauen den gleichen Zugang zum Mandat eröffnen. Paritätsgesetzgebung ist, wenn man es so versteht, eine Pflicht dazu, für die Parteien die Kandidatur für Frauen zu öffnen, den Weg zur Kandidatur für Frauen aktiv zu öffnen oder ihn offen zu halten und Frauen auch aktiv zu fördern, sodass Frauen im gleichen Maße wie Männer Zugang zur Kandidatur haben. Das ist, also diese Chancengleichheit ist jedenfalls gegenwärtig bei den Parteien, die keine parteiinternen Regelungen zur Quotierung der Wahllisten haben, ist offensichtlich nicht der Fall. Sonst wären eben die Geschlechterverhältnisse in den Wahlvorschlägen, also auf den Listen der Parteien und dann auch in den Parlamenten, nicht so, wie sie sind. Es gibt eben ja auch diese Erfahrung, die die Grünen und auch die Linken mit den parteiinternen Quoten gemacht haben oder die wir auch sozusagen als politische Praxis haben, dass diese parteiinternen Quoten tatsächlich auch wirksam sind. Sie führen dazu, dass die Frauenanteile in den Parlamenten gesteigert werden. Sie führen dazu, dass Frauen jedenfalls aus diesen Parteien heraus den gleichen Zugang zum politischen Mandat erhalten. Und diese Erfahrung mit den parteiinternen Quoten zeigt ja auch, dass es beileibe nicht so ist, dass Frauen kein Interesse am Mandat hatten. Denn in den Parteien mit parteiinternen Quoten, Linke und Grüne, ist es ja tatsächlich so, dass sogar ein höherer Anteil von Parteimitgliedern bei den Frauen kandidiert für die Wahl, als es Männer tun. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die geringere Vertretung von Frauen in dem Parlament tatsächlich nur daran liegt, dass Frauen sich eben nicht dafür interessieren, politische Mandate zu übernehmen, sondern es gibt irgendwie Hindernisse auf dem Weg zur Kandidatur. Ein immer sehr laut geäußerter Anwurf oder eine starke Kritik, die sich gegen die Paritätsgesetzgebung richtet, ist der, dass damit die Ständedemokratie eingeführt werden oder dass es eine Forderung nach Ständedemokratie sei. Denn so das damit verbundene Modell ist, dass Frauen durch Paritätsgesetzgebung als Gruppe repräsentiert werden sollen. Als deskriptives Repräsentationsmodell wird es dann verstanden oder wird es konstruiert, wird sozusagen der Feind konstruiert als deskriptives Repräsentationsmodell, in dem Frauen nur durch Frauen repräsentiert werden können sollen oder in dem es darum geht, eine spezifisch weibliche Daseinsform zu repräsentieren, die eben nur Frauen erfahren und damit auch in den politischen Prozess vermitteln können. Das wird nicht nur sozusagen in der politischen Praxis manchmal so geäußert. Also ich war verschiedentlich im politischen Kontext unterwegs, wo das immer insbesondere von AfD-Vertretern so geäußert wird. Das ist auch in der rechtswissenschaftlichen Diskussion ein vielfach geäußerter Vorbehalt, dass es um Gruppenrepräsentation geht, um deskriptive Repräsentation von Gruppen durch ihre eigenen Mitglieder. Im Sinne einer Vertretung von Gruppeninteressen, von homogenen, geschlossenen Gruppeninteressen und kollektiver Identität, die sich durch ein spezifisches Gruppenmerkmal definiert. Ich finde das alles andere als überzeugend und ich glaube auch, dass es demokratietheoretisch, normativ überhaupt nicht das Modell ist, für das die Parität steht. Meines Erachtens geht es mit Paritätsgesetzgebung nicht um deskriptive Repräsentation von Frauen als Gruppe oder Frauen als des Weiblichen als spezifischer Daseinsform, sondern Paritätsgesetzgebung schützt etwas ganz anderes oder ist normativ auf etwas ganz anderes gerichtet, nämlich journalistische Kapazität und Offenheit des demokratischen Prozesses. Ich meine, dass man die Ungleichgewichte von Männern und Frauen in den Parlamenten als strukturellen Faktor der parlamentarischen Willensbildung verstehen muss, der als Bias, als Vermachtung, als strukturelle Verzerrung wirken kann in der parlamentarischen Willensbildung. Und die Paritätsgesetzgebung ist sozusagen die Reaktion darauf, die das herstellen will, was man die Offenheit des demokratischen Prozesses, die Abwesenheit von struktureller Vermachtung und Bias-Strukturen bewirkt. Die Paritätsverpflichtung beseitigt die einseitige Dominanz eines Geschlechts im Parlament und auf den Wahllisten und sie erweitert dadurch den Kreis der Präferenzen, Perspektiven, Interessen und Belange, den die Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, aber dann eben auch die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die Abgeordneten einbringen. Und der Gesetzgeber schützt damit also letztlich gerade die Vielfalt im demokratischen Prozess und nicht einheitliche Identitäten. Und darin zeigt sich letztlich ein spezifisches Verständnis der Funktion von Parlamenten und Parlamentarismus, nämlich dass es darum geht, eine pluralistische, offene Willensbildung zu ermöglichen, die nicht zu Lasten relevanter Anliegen in der Gesellschaft verschlossen sein oder verzerrt sein soll, Es geht also darum, eine letztlich möglichst inklusive Form des politischen Prozesses ohne strukturelle Vermachtung zu etablieren. Und dafür sollen eben auch solche Machtverhältnisse abgebaut werden, wie die dieses strukturell verzerrten Geschlechterverhältnisses. Man kann das als Gedanken der politischen Non-Domination verstehen, also des Abbaus von Verzerrungsfaktoren, des Abbaus von Machtstrukturen, und zwar unabhängig von der Frage, ob man nachweisen kann, wie die sich eigentlich tatsächlich auswirken. Es ist gar nicht so, dass man tatsächlich einen sehr engen Zusammenhang zwischen den Geschlechterverhältnissen in den Parlamenten und spezifischen gesetzgeberischen Fragen herstellen kann. Also der Output ist nicht immer unmittelbar zurechenbar zu den Inputstrukturen, aber das ist auch gar nicht so wichtig, denn es geht letztlich um die Gewährleistung von Offenheit, um Schutzregelungen, um Regelungen, die schützen, dass strukturelle Macht nicht zu einer Verzerrung führt. Das bedeutet aber auch, dass die Paritätsgesetzgebung letztlich auf einem parteipolitischen Modell weiter beruht, in dem Interessen und Belange und Perspektiven vermittelst der Parteien vertreten werden und nicht von Gruppenvertretern für ihre Gruppenidentität. Es geht eben weiter darum, dass die Parteien ihre politischen Plattformen vertreten, aber eben unter Einbeziehung, unter gleichberechtigter Einbeziehung beider Geschlechter. Ich sage auch gleich noch was zu den Parteien, weil gerade in der politischen Praxis jetzt immer von der AfD auch vorgebracht wird, sie würden dazu gezwungen, ein feministisches Wahlprogramm aufzustellen durch die Paritätsgesetzgebung. Ja, da muss man sich nur mal die Damen anschauen, die Frauen anschauen, die für die AfD im Parlament sitzen. Es ist ja nicht so, dass das es ist zwar ein weitgehend männerdominierter Verein, aber es gibt genauso Frauen mit den entsprechenden Auffassungen. Insofern ist also nicht in unmittelbarer Weise zu erwarten, dass eine weitere Aufstellung oder eine verbreitete Aufstellung von Frauen sozusagen die AfD rasant nach links wirft, ja? Auch wenn die AfD das immer so anwirft. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der zur Repräsentation, zur normativen Betrachtung der Repräsentation, auf den die Paritätsgesetzgebung reagiert. Paritätsgesetzgebung reagiert, oder auch die Forderung nach Parität, reagiert auf eine spezifische Geschichte der Diskriminierung, die Frauen auf den privaten Raum beschränkt hat und bewusst und aktiv aus dem politischen, dem öffentlichen Leben rausgehalten hat. Ich habe hier mal, das ist nur so ein Schlaglicht, ein Zitat mitgebracht von einem deutschen Staatsrechtler um die Jahrhundertwende, der gesagt hat, die Frau gehört dem Hause und der Familie an, sie würde durch das Hineinziehen in politische Bewegungen ihrem eigentlichen Berufe entfremdet. Das ist relativ repräsentativ für die politische Mehrheitsauffassung am Ausgang des 20. Jahrhunderts, nämlich, dass es eine Sphäre des Öffentlichen und eine Sphäre des Privaten gibt und dass Frauen dem Privaten zuzuordnen sind. Und Männer dem Öffentlichen und dass Männer deswegen das Politische wahrnehmen und Frauen das Familiäre. Und das ist also nicht nur irgendwie ein Zufall, dass es das Frauenwahlrecht so spät erst gab. Und es ist kein Zufall, dass letztlich Frauen einen ungeheuren Rückstand gegenüber Männern im Zugang zur Partei, im Zugang zur Öffentlichkeit, im Zugang zum Mandat haben, sondern es ist auch bewusst sozusagen eine gesellschaftspolitische und eine demokratiepolitische Frage gewesen, dass sogar als schon über das allgemeine Wahlrecht diskutiert wurde, ganz klar war, dass eigentlich Frauen natürlich nicht dazu gehören. Ja. Also diese Trennung von öffentlich und privat und die Zuordnung der Frau zum Privaten ist eben eine Denkweise und Betrachtung, die schon im Kampf um das Frauenwahlrecht, im langjährigen Kampf und Streit um das Frauenwahlrecht sehr prominent war und die letztlich auch Fortwirkungen bis in die Gegenwart hat, nämlich auch in Rollenerwartungen und auch als normativer Horizont, als Grundlage dieses Artikel 3 Absatz 2, den ich Ihnen vorhin an die Wand geworfen habe, der nämlich eben auch diese Trennungsgeschichte zwischen öffentlichen und privaten als etwas sieht und der damit verbundenen Rückstellung von Frauen im Öffentlichen, das zu überkommen ist. das lässt sich letztlich auf die Untrennbarkeit von sozusagen gesellschaftlicher Gleichberechtigung und politischer Gleichberechtigung verweisen. Jürgen Habermas hat formuliert, die private Autonomie gleichberechtigter Subjekte lässt sich nur im Gleichschritt mit der Aktivierung ihrer staatsbürgerlichen Autonomie sichern. Mit anderen Worten kann man eben sagen, die Gleichberechtigung von Frauen ist nicht zu haben ohne den gleichberechtigten politischen, ohne die gleichberechtigte politische Teilhabe und ohne den gleichen Zugang zur politischen Macht. Jetzt schauen wir vor diesem Hintergrund nochmal auf die Frauenanteile in den Parteien. Sie sehen, das ist nicht eine Rechts-Links-Achse, das ist eine prozentuale Achse, beziehungsweise eine Achse, die eben die Frauenanteile abbildet und die koinzident tatsächlich schon mit der Rechts-Links-Achse verbunden ist. Sie sehen, dass selbst die Frauen, selbst die Partei, die eigentlich den feministischen Anspruch, die Frauenpolitik zu ihren Gründungsideen mitgezählt hat, schon ganz gut da liegt, aber auch noch nicht sozusagen die Parität erreicht hat. Grüne und Linke haben eben ja diese parteiinternen Quoten für die Mandatsausstellung, bleiben aber insgesamt in ihrer Mitgliederstruktur weiter hinter der Parität zurück. Und während wir auch die SPD, die ja auch viele frauenpolitische Vorkämpferinnen hatte, so im Mittelfeld mit ganz am Schluss den rechten Parteien, der AfD und der CDU, erstaunlicherweise auch die Liberalen, die Freiheitlichen von der FDP, die natürlich auch sowieso gegen Quoten sind, haben auch einen sehr, sehr geringen Frauenanteil. Das ist auch ein Faktor, diese Mitgliederstrukturen, der natürlich dazu führt, dass Frauen weniger Zugang zum politischen Mandat haben. Diese Frauen, diese Geschlechterverhältnisse prägen auch die politische Kultur. Sie prägen die Kultur der Männerdominanz, prägt die Netzwerke, die Kommunikationsformen, das Diskussionsverhalten. Das kennen Sie womöglich aus dem Seminarraum, das kennen Sie auch aus hochschulpolitischen Kontexten, das kennen Sie aus vielen politischen Kontexten, dass es doch relativ häufig ist, dass Männer und Frauen nicht die gleichen Redeanteile haben. Viele von Ihnen kennen vielleicht quotierte Redelisten etc. Auch das sind alles Instrumente, mit denen man auf bestimmte verfestigte politische Kulturen reagiert. Aber diese ungleichen Geschlechterverhältnisse prägen unter Umständen auch Organisationsformen, die Legung von Terminen, die Erwartungen an Arbeitszeit, an die Intensität von Beteiligung in den Parteien. Sie prägen auch die Prozesse, in denen das Personal für politische Funktionen und Mandate ausgewählt, entwickelt, gefördert und dann tatsächlich vorbereitet aufgestellt wird. Deswegen kann man eben auch sagen, es gibt letztlich tatsächliche Verhältnisse, die immer noch so davon geprägt sind, dass Frauen weniger Anteil an den öffentlichen Angelegenheiten, jedenfalls an den Parteien haben, dass auch da wenig zu erwarten ist, dass ohne gesetzliche Regelungen ein substanzieller Fortschritt zustande kommen wird. Ich komme damit noch zu einem Punkt, der auch häufig gegen die Parität angebracht wird, nämlich, dass die Verpflichtung zur paritätischen Aufstellung von Männern und Frauen eben ein Übergriff in die Freiheit der Parteien sei. Und vielfach wird dann darauf verwiesen, dass es doch eigentlich schon ein chancengleicher Zugang zum politischen Mandat oder zur Kandidatur sei, wenn Frauen in Entsprechung zu ihrem Anteil an den Mitgliedschaften auf den Listen aufgestellt werden. Ja? Also wenn zum Beispiel in der AfD nur 17% Frauen sind, dann sei es ja schließlich fair, wenn auch nur 17% Frauen auf den Wahlvorschlägen, also auf den Listen stehen. Ich halte das für ein grobes Missverständnis von der letztlich demokratischen Funktion und auch von der Funktion, die Parteien für die demokratische Repräsentation haben. Denn Parteien sind ja, auch wenn man sie natürlich politisch praktisch so wahrnimmt, vor allen Dingen Interessenverbände für ihre eigenen auch Mandatsträger in vielfacher Hinsicht. Der Mandatserhalt ist ein wichtiger Faktor und die Vertretung der eigenen parteipolitischen Interessen. Aber normativ gesehen haben Parteien eine Vermittlungsfunktion zwischen Staat und Gesellschaft. Parteien sind also nicht nur eine Form des Vereins, der seinen eigenen Interessen dient, sondern sie sind die organisatorische Grundlage der Parlamente, der parlamentarischen Arbeit und auch der Repräsentation des Volkes. Deswegen denke ich, und dafür gibt es auch die entsprechenden verfassungsrechtlichen Grundlagen, dass der Staat die Parteien in Anspruch nehmen darf für die Verwirklichung dieses verfassungsrechtlichen Auftrags, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu verwirklichen, eben auch und gerade im öffentlichen politischen Raum. Ich meine, dass deswegen der Gesetzgeber auch wegen der Verpflichtung der Parteien auf die innerparteiliche Demokratie und eben wegen ihrer demokratischen Mittlerfunktion, dass der Staat die Parteien auch dann zur paritätischen Aufstellung von Männern und Frauen verpflichten darf, wenn Frauen unter 50%, was ja bei allen Parteien der Fall ist, wenn Frauen also unter 50% der Parteimitglieder ausmachen. Die Parteien sind eben letztlich nicht Selbstzweck, sondern haben diese Mittler-Scharnierfunktion in der Demokratie und das erlaubt auch, sie in Anspruch zu nehmen als Akteur und als Instrument oder als Mittler der Verwirklichung von Gleichberechtigung im politischen Bereich. Ich komme zum Schluss. Den Schluss möchte ich mir nochmal Gedanken machen darüber, was jetzt eigentlich die Bedeutung dieser verfassungsrechtlichen, dieser im Grundgesetz verankerten Rechtsprinzipien der politischen Gleichheit und Freiheit und dieses Prinzips der demokratischen Repräsentation ist. Sie sehen hier den Satz, der einer der merkwürdigsten Sätze im Grundgesetz ist aus meiner Sicht, nämlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sind Vertreter des ganzen Volkes. Das ist uns mittlerweile ein selbstverständlicher Satz und der ist auch in gewisser Weise natürlich normativ verständlich. Da steckt der Anspruch drin, dass alle gleichermaßen repräsentiert werden und dass durch die Parlamentarier selbst die vertreten werden, die vielleicht gar keinen Zugang zum Wahl haben, zum Wahlrecht haben, zum Beispiel die Kinder oder die Ausländer. Aber trotzdem ist es ein merkwürdiger Satz, und zwar schon, weil er so im Indikativ formuliert ist, nämlich die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes und er wird auch in der rechtlichen Auslegung oft sehr formalistisch und formal in diesem Sinne gedeutet, dass letztlich dieser Indikativ schon Erweis der Realisierung, der Verwirklichung dieses Prinzips ist. Er wird immer gerne als Hinweis oder er wird mit dem Hinweis aufgerufen, dass alle Vermachtungsverhältnisse, alle Ausschlussverhältnisse, die wir im politischen Bereich haben, letztlich überwunden werden durch die mirakulöse Gleich- und allgemeine Vertretungsfunktion der Parlamentarier. Und wenn man das so versteht, dann führt das zu einem sehr affirmativen Verhältnis, gerade zu diesen Ausschluss-, Exklusions- und Vermachtungsverhältnissen. Dann verfestigt letztlich dieser Satz, dieser indikativische Satz mit seinem normativen Überschuss letztlich eben strukturelle Ungleichgewichte, Exklusionsverhältnisse und privilegiert damit letztlich den Status quo. Und ich denke, dass das ein bisschen zu sehr überformt hat, welches Potenzial emanzipatorischer, kritischer Bedeutung in diesem Satz liegt. Denn eigentlich ist dieser Satz natürlich kein Satz, der durch den Indikativ seine eigene Verwirklichung anzeigt, sondern er ist ein uneingelöstes Versprechen. Er ist letztlich ein Anspruch, ein Auftrag zu immer weiterer Realisierung der Repräsentation, zur vollflächigen, inklusiven Repräsentation. Er ist letztlich ein Demokratisierungsauftrag im Sinne der immer erst kommenden Demokratie, die immer noch nicht in ihren Idealen eingelöst ist, sondern immer die Öffnung für Ausgeschlossene, für die Ablösung oder die Auflösung von Machtverhältnissen anzeigt. Und ich denke, dass dieser Gedanke auch für die vielen Fragen der Repräsentationskrise nochmal eine stärkere Bedeutung haben muss, dass man ihn eigentlich in dieser indikativen Formel, in dieser überformten, kontrafaktisch überformten, in diesem Verständnis, dass man ihn dadurch letztlich entwertet in seinem kritischen, emanzipatorischen Gehalt. Ich würde also abschließend dafür plädieren, diesen Satz, die Abgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes, immer so zu lesen, dass man letztlich nach den Ausschlüssen fragen muss, nach den Vermachtungsstrukturen, nach den nicht-egalitären Verhältnissen, nach dem Zurückbleiben der Demokratie und auch der demokratischen Repräsentation gegenüber ihren eigenen Ansprüchen. Vielen Dank.